Hallihallo, hier sind die Campermen, hier spricht Gerd und gleich spricht Nadine mit Milo, einem tollen Musiker, über sein neues Album, aber auch über seine Campingleidenschaft.
Hey, this is Milo and you're listening to Camperman.
Und in unserer aktuellen Folge haben wir Themen für euch zusammengestellt, unter anderem, was braucht man, um mit dem Camping anzufangen?
Ja, und wenn ihr dann schon mal losgefahren seid, dann fahrt doch nach Frankreich, ich habe da einen schönen Platz mitgebracht. Also viel Spaß, bleibt dran, los geht's.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
In Frankreich habe ich, hallo Gerd, guten Tag, hallo, moin, schön, Henning, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, es ist wieder Camperman-Zeit und diesmal mit einem sehr schönen Künstler, dazu später mehr, habt ihr ja schon gehört. Du hast ja Frankreich erwähnt. Ich habe vor kurzem gerade für eine Freundin, die überlegt, in den Süden zu fahren, ihr so eine kleine Liste zusammengestellt von Campingplätzen. Ja. Und da war ich zum Teil sehr überrascht, weil das Feuer, was da in der Nähe der Dune de Pilar in Südfrankreich gewütet hat, hier und da schon auch noch echt so, ja, Baumleichen zurückgelassen hat. Das sah so ein bisschen Namibia-mäßig aus. Bäume ohne Blätter, schwarz ragen in so eine Sanddüne rein. Das war schon krass. Also von daher, wenn ihr nach Südfrankreich fahrt, checkt vorher die aktuellen Bilder. Nicht, dass ihr da irgendwie in Mordor landet.
Ja, das ist schon echt ein krasses Ding. Also gerade in Südeuropa ist es ja häufig so, ne, dass und wird auch immer häufiger so, dass bestimmte Landstriche, aus welchem Grund auch immer, da gibt es Tausende, müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber diese Resultate sind einfach auch so lange sichtbar. Und vielleicht macht das uns auch ein bisschen sensibler. Vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass wir auch anders reisen oder uns anders verhalten. Keine Ahnung, wie jeder selbst für sich damit umgeht. Aber das Bild an sich ist schon wirklich erschreckend. Ne? Also, du kennst den Urlaubsbereich, du warst ja auch schon an der Düne ein paar Mal. Mhm. Und wenn du dann die Bilder siehst und denkst, so, Mensch, da oben habe ich gestanden, oh Gott. Und das ist, also wenn man so eine Knecke zu so einem Ort hat, dann ist es, glaube ich, nochmal ein Grad schlimmer, als wenn man es nur in den Nachrichten sieht.
Ja, absolut. Aber wir freuen uns ja auf das jetzt vor uns liegende Jahr. Ostern steht vor der Tür. Wie machst du Ostern?
Also,
wie osterst du?
Ich muss mich ja wieder dran gewöhnen. Ne? Also ich habe jetzt, ich bin ja Vegetarier, wie du weißt, und meine Frau ist fast vegan gewesen lange Zeit und darum gab es wenig Eier bei uns zu Hause. Und jetzt hat sie sich gerade entschieden, wir essen wieder Eier. Und ich dann so, ja geil, ist ja bald Ostern, dann kann ich doch jetzt mal anfangen, so die Ostereier schon mal vorzubereiten, also auszublasen oder was auch immer. Das heißt also, ich habe richtig Bock, mal ein bisschen Ostern zu machen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich irgendwas verstecke im Garten, aber so ein bisschen, also.
Habt ihr jetzt ja.
Genau, wir haben Garten, genau. Aber ja. So ein bisschen schmücken werden wir auf jeden Fall. Was toll ist, wir haben vor dem Haus eine Magnolie stehen. Wir haben so auch andere schöne blühende Sachen da stehen. Und das kann man wunderbar mal ein bisschen beschmücken. Außerdem falle ich dann hier auch nicht so unangenehm auf, weil viele Nachbarn haben genau das gemacht. Ich sehe jetzt schon Ostereier in den Büschen hängen, da bei den Nachbarn teilweise. Und ich möchte mich anpassen.
Warte mal ein paar Jahre, genau, dann wirst du der Erste sein. Weihnachtsschmuck kannst du dann schon mal rauslegen, ne? Und dann blinken und piepen an.
Ja, nee, ich habe mit meinem Stromversorger schon gesprochen, so. Ich bereite mich schon mal mit dem zusammen auf Weihnachten vor, das nächste, also mal gucken.
Das Kraftwerk wird angeschlossen. Also. Sehr gut. Ich mag Ostern, ich mag das Reinbummeln. Ich bin jetzt nicht so ein Plätzchen Bäcker oder großer Bastelkönig, aber ich finde dieses Eier ausblasen und dann da kleine Streichhölzer reinstecken und die dann zu bemalen, das finde ich einfach gut. Und vor allen Dingen sind auch die Eier, die ich hier mal mit meinem Lütten gemacht habe, alle mittlerweile so beschädigt. Es wird Zeit für neue. Das werden wir mal angehen. Ja.
Also Ostern ist ja generell geil. Also erstmal ist es so 4 Tage frei, Freitag bis Montag komplett weg. Klar, freitags keine Musik, aber trotzdem irgendwie gute Laune, wenn man Bock hat, wenn man jetzt nicht so unbedingt irgendwie in diesen kirchlichen Bereichen ist, kann man ja trotzdem davon profitieren, dass man den Tag frei hat. Dann, ich habe früher mal in einer Videothek gearbeitet, das waren die besten Tage. Das heißt also, wir haben das beste Geschäft.
Was war denn noch eine Videothek?
Weißt du, mal ganz kurz. Es gab früher für die Leute, die jetzt irgendwie vor Netflix, vor so, das ist im Prinzip Netflix auf Plastik. Das heißt also, du konntest da
kurz nach Bibliothek,
ja, genau.
Da wo Bücher sind.
Genau. So, ja, das Lustige war damals, so der Donnerstag, der grüne Donnerstag, das war der bestlaufende Tag und der Dienstag natürlich dann der Tag, wo am meisten Geld reingespielt worden ist, weil die Leute haben sich für Ostern eingedeckt. Ist ja auch so eine Wettergeschichte. Ne? Ostern ist ja nicht immer eine Wettersicherheit. Leute sitzen zu Hause. Aber das Geilste ist irgendwie, das ist jetzt in den letzten Jahren entstanden, zu Ostern wegzufahren. Und ich glaube, darum ist es auch ein bisschen so, dass so diese Saison auch für viele da beginnt. Also man fährt dann Donnerstagabend vielleicht schon los, hat dann irgendwie seinen Campingplatz, den man sich ausgesucht oder gebucht hat oder sowieso schon jedes Jahr dahin fährt, trifft sich mit anderen und hat mit Zeit, also ein schönes Wochenende. Und es wird angekämmt, angegrillt, angetrunken, angelacht, vielleicht sogar schon angebadet, wenn man kein Problem mit der Kälte hat. Und wenn das Wetter dann doch mal doof ist, oder das habe ich auch schon erlebt beim Campen zu Ostern, und wenn es mal weiß wird sogar noch, gut, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, wir sind ja spät dran dieses Jahr, dann ist es auch witzig. Dann sitzt man da halt gemeinsam so mit dicken Fäustlingen am Feuer und hat auch eine gute Zeit. Also ich finde Ostern campen fantastisch. Also Pfingsten finde ich auch geil, aber Ostern ist irgendwie witzig, weil das so frühlingshaft ist, so frisch ist, und ich liebe das. Das finde ich total geil.
Ja, es ist eigentlich eine schöne Tradition, dann anzurollen. Ich überlege auch, ich habe noch nicht gebucht, aber auch einzupacken und genau Freitag und dann Sonntag, dass man nicht ganz spät zurückkommt, genau Sonntag zurück und dann irgendwo in der Düne Ostereier verstecken und den Hund rausscheuchen. Ja, das wird gut.
Ja, dann werde ich dir nochmal einen Platz schicken und den werde ich hier auch nochmal vorstellen. Der ist, glaube ich, vielleicht genau das, was du suchst. Aber ich habe heute einen anderen Platz mitgebracht. Den stelle ich gleich nochmal vor. Aber bevor man jetzt losfährt, und viele Leute von uns sind ja vielleicht auch das erste Mal unterwegs, weil sie gesagt haben, Mensch, letztes Jahr war ja ein fantastisches Campingjahr. Allein in Deutschland 42 Millionen Übernachtungen, was ja schon echt krass ist. Also das ist so, wir sind ja voll in dieser Boomphase drin. Alle wollen raus, alle finden Campen geil. In allen.
In Deutschland,
ja,
vor allem.
In Deutschland.
Ne? Auch in Deutschland, ja.
Total krass. Und das heißt also auch so, wie sie wollen, also ob es jetzt ein Campen ist, ob sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, mit dem Zelt, oder ob sie jetzt einen riesen Unimog haben oder sowas, keine Ahnung, und alles dazwischen. Raus, raus, raus und irgendwie in Deutschland schöne Plätze finden. Aber einige fangen jetzt eben halt trotzdem auch erst an. Also nicht jeder hat das Glück, dass sie dann irgendwie so einen voll vorkonfektionierten Wagen mit allem drum und dran irgendwie vor der Tür stehen haben, sondern die richten sich den selber ein. Und die Frage ist, wie? Also hättest du jetzt irgendwie mal so spontan 1, 2, 3 Sachen, wo du sagst so, ey, das, also wenn man jetzt startet, also wenn man sich jetzt irgendwie nicht für die Saison, sondern generell fürs Campen vorbereitet, wo du sagst so, nehmt das mal mit, denkt mal an das. Hast du da irgendwas?
Also die Erfahrung, wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich angefangen habe zu campen und was sich in der Zeit alles getan hat, würde ich, wenn ich mir selber einen Rat gebe, ich möchte euch keinen Rat geben, ich gebe mir, dem jüngeren Henning, einen Rat, du startest mit dem Campen, dann würde ich wirklich sagen, wähle deine Ausstattung mit Bedacht, damit du ganz lange davon was hast, weil ich habe so viele Sachen gekauft, die dann kaputt gegangen sind, die mir nicht mehr gefallen haben. Und das war wirklich ärgerlich. Ob das jetzt Besteck ist, was, keine Ahnung, nicht funktioniert. Teller, die nicht richtig sauber sind, dafür aber mega nachhaltig. Also alles ausprobiert. Also das wäre so der Rat an den Henning, der nochmal startet. Und dabei gibt es, glaube ich, natürlich ganz, ganz viele Sachen zu berücksichtigen. Ich glaube, wir könnten mal in der Küche anfangen.
Oh, gute Idee.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, zu viel Besteck braucht kein Mensch. Klar, beim Campen wird viel gekocht, gemacht und getan. Natürlich dann auch wieder viel sauber gemacht. Meine Erfahrung ist, je weniger Besteck und je eher man das denn auch reinigt. Du hattest mir mal einen Tipp damals gegeben. Hab so eine kleine Sprühflasche mit Wasser und Spüli dabei. Kannst du schnell auch, wenn du keine Geschirrspüle, was erzähl ich denn da hier? Spüle im Auto hast, dann kannst du das auch so reinigen. Also da gibt's tolle Möglichkeiten, aber ich bin eigentlich immer in der Regel so, ich habe immer noch ein extra Besteck dabei und das war's. Also nicht irgendwie 48, weil das klötert im Auto, das wird auch alles nur dreckig, das geht verloren, so hat man den Überblick, das würde ich so machen. Genau das gleiche gilt für Teller und für Schalen, da habe ich die Erfahrung gemacht. Und da haben wir auch in einer älteren Folge mal eine Ausgabe zu gemacht. Müsst ein bisschen drauf achten. Aluminium ist eine Sache. Wer seinen Kaffee in Aluminium in einem kleinen Kessel macht, da gibt es dann auch immer wieder Rückstände im Wasser. Grundsätzlich gibt es auch Melanin, Kunststoff, wenn sehr heiße Speisen drauf serviert werden, der dann vielleicht auch nicht optimal ist. Meine Erfahrung ist, ich liebe die Emaille-Teller, die ich mir damals mal gekauft habe.
Falken.
Da gibt es die Falken sind die besseren. Da gibt es dann auch diverse Repliken. Achtet genau drauf. Falken ist sehr gut verarbeitet. So ein bisschen Wildwest-mäßig, auch ein bisschen teurer, aber einfach geil und macht Spaß. Lass die Dinger nicht runterfallen, dann werden sie ein bisschen hässlich, weil die springen natürlich ab. Passiert. aber schlaue Stapellösungen mit Nudelsieb und so weiter und so fort. Mhm. Auch als ich jetzt auf dem Ferropolis letztes Jahr war, hatte ich komplett meine Töpfe vergessen, passiert auch. In den Dingern kannst du auch kochen. Also das ist schon cool. Genau. Und ja, Gläser, gerne irgendwie 2-3 Gläser, die man in Servietten einwickelt. Ansonsten Kaffeebecher, die insuliert, also doppelwandig sind, damit der Kaffee ein bisschen länger heiß bleibt. Aber das wäre so das Basic-Setup, was ich so mitnehmen würde.
Finde ich gut, nee, finde ich genau richtig. Also ich habe jetzt irgendwie, also was die Menge betrifft zum Beispiel, also maximal 4 Personen habe ich immer dabei. Das finde ich immer ganz gut. Also muss ich nicht sofort abwaschen, aber ich habe dann irgendwie auch nochmal einen Gast, den ich füttern kann oder so, und das reicht dann auch. Aber ich bin inzwischen anders. Ich habe ja auch lange dieses Emalje benutzt, aber inzwischen bin ich beim schwedischen Ausstatter gelandet, hol mir das günstige Keramik, eine günstige Keramik, und pack den Wagen mit Tüchern dazwischen, dass sie nicht kaputt gehen und plödern. Ich mag nicht mehr von Metall oder von Kunststoffen essen. Ich finde das total schön, normale Teller zu haben, normale Gläser zu haben, normalen Becher zu haben. Klar, ist nicht so robust und hat auch Gewicht. Aber ja, 2030 dürfen wir alle ein bisschen mehr fahren. Ich finde das schöner. So, und was ich noch vielleicht ergänzen würde, wäre noch ein gutes, großes Messer, also das heißt, also so Kochmesser, also so ein Zeus dabei zu haben. Und da würde ich nicht dieses billige schwedische nehmen, sondern da würde ich schon mal gucken, dass man irgendwas Schönes hat. Man muss jetzt nicht eine Messerbatterie haben, aber so vielleicht ein kleines und ein großes, dann ist man total fein aufgestellt. Also man weiß selber, wenn man so ein Brot schneidet, dass es mit so einer Wellenschliff besser funktioniert, aber das kann jeder für sich selber wissen. Ansonsten in der Küche, Kaffee ist bei mir ja so ein Thema. Das heißt also, ich habe immer einen Kessel dabei, also den ich aufs Feuer oder auf dem Herd stellen kann, je nachdem, wo ich es mache. Also entweder auf dem Gaskocher, auf einer Feuerstelle oder vielleicht, wenn ich auf dem Campingplatz bin und die eine Küche haben, den ich auf dem Elektroherd stellen kann, wenn sie sowas haben. Also einen schönen Wasserkessel und in irgendeiner Form etwas, um den Kaffee aufzugießen. Also ich brühe am liebsten, aber French Press ist eine gute Variante, oder so eine Mokka-Kanne ist auch eine gute Sache, wo man den Kaffee direkt drin kocht. Also diese Sachen sind für ein Campen eigentlich zum Start perfekt. Man muss nicht gleich mit einer Kaffeemaschine oder sowas starten. Und bei dem Geschirr, ein Trend, oder beim Kochgeräten, in der Küche machen viele, dass sie sich so ein Omnia holen. Das ist gerade bei den kleineren Fahrzeugen so, die jetzt keine großen Küchenausstattung haben, ganz praktisch, dass sie draußen auf einer Feuerstelle, auf dem Grill oder auf dem Gaskocher dann einfach so einen runden, wie so eine Kuchenform sieht das aus, denn da ihre Lasagne machen können. Ich habe da drin auch eine Weile gekocht, finde ich auch ganz smart, wenn man wenig Platz hat. Wenn man einen größeren Wagen hat und da vielleicht einen Platz für 2-3 Töpfe hat, würde ich, glaube ich, immer auf den Topf zugreifen. Ich backe selten, und das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, ich habe einen Pizzaofen, den ich jetzt nehme, da würde ich dann eher so mein Gemüse reinpacken. Also Omnia ist super, aber wenn ich kann, würde ich lieber mit anderen Sachen backen, genau, also das ist so.
Genau, dann jetzt kommen wir mal zum Thema, das auch wichtig ist, weil Sitzen ist eine Sache, die wir häufig bei uns auch schon besprochen haben, wo wir auch schon viel ausprobiert haben und auch schon viel getestet für euch haben. Müsst ihr mal in die älteren Ausgaben reinklicken, da gibt es diverse Hersteller mit wirklich guten Lösungen. Wenn ich jetzt nochmal zurückgucken würde, würde ich mir sagen, ich nehme irgendeinen ollen Stuhl mit und probier aus. Also gucke bei Leuten, frag, verschaff mir erstmal einen Überblick und weiß, was ich haben möchte, weil auch das ist so, als wir jetzt auch in Australien waren.
Deiner ist zusammengekracht, Mann.
Ja, ich meine, es ist genau das. Also du bezahlst dann für so einen Faltstuhl vielleicht 39 Euro. Mhm. Der hält dann eine Saison, dann liegt das Ding wieder auf dem Sperrmüll. Da vielleicht auch einmal investieren und dann pflegen, gibt's tolle Lösungen. Ja. Und dann im Grunde genommen auch, da in Qualität zu gehen und in Langlebigkeit, das würde ich auf jeden Fall.
Total guter Tipp. Es gibt ja so zwei Philosophien, würde ich mal sagen. So ein Stuhl für alles. Das heißt, dass man sich sagt, ich habe jetzt den Stuhl, mit dem ich mich ein bisschen bequem zurücklehnen kann, mit dem ich am Tisch sitzen kann, mit dem ich irgendwie alles machen kann. Oder man holt sich irgendwie zwei Stühle oder zwei Sitzmöglichkeiten oder mehr, dass man sagt, so, ich habe einen nur zum am Tisch sitzen und zum Essen mit der Family alleine oder so, und dann noch einen, mit dem ich ein bisschen chillen kann. Und da kann das ja, dadurch hat man ein bisschen mehr Spielraum. Also das ist eher meine Lösung, dass man sagt, so, was weiß ich, ob es ein Aufblasteil ist, was man irgendwie so, wo man chillen drin kann, ob es eine Liege ist, ob es jetzt irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, also so ein Schemel ist, oder du hast eine Bank, die ich ganz geil fand, ne? Also, dass man irgendwie sagt, so, man spielt da so ein bisschen, aber dein Tipp ist eigentlich der einzig richtige. Ausprobieren, fragen, das ist sowieso campen, ne? Ey, wie hast du das gemacht? Was hast du denn da? Wo hast du den her? Was hat denn da gekostet? Darf ich mich mal reinsetzen? Gut, genau. Das ist vielleicht ein bisschen übergriffig, aber einfach mal ins Gespräch kommen und dann ein bisschen lernen dadurch. Das ist eigentlich das Beste.
Total, total. Und dann würde ich sagen, ist natürlich noch eine Sache wichtig. Gut, schlafen würde ich fast aufs nächste Mal schieben,
gute Idee.
Teil 2 machen.
Gute Idee.
Aber was ich natürlich wichtig finde, was wir hier auch oft besprochen haben, ist halt Licht, vernünftige Beleuchtung.
Unsere Themen.
Und Beleuchtung ist natürlich, wir kennen das alle, es gibt die blaue LED-Lampe, die aussieht wie beim Schlachter unter der Theke, und es gibt mittlerweile ganz, ganz tolle warme LED-Lampen, sogar im Retro-Look, beziehungsweise Lichterketten von bis, und da würde ich halt auch immer empfehlen, dass man sich da irgendwie sich Sachen anschaut, das ausprobiert, um es wirklich schön gemütlich und heimelig zu machen und da nicht irgendwie so ein Baulicht im Auto zu haben.
Also das ist das Tolle, da ticken wir, glaube ich, auch beide ein bisschen ähnlich. Man braucht nicht viel, aber so Gemütlichkeit ist dann schon ganz schön, gerade wenn das Wetter ein bisschen blöd ist, ne? Und diese, also eine schöne Lampe, Kissen oder eine kleine Vase auf dem Tisch und schon macht man es nett. Und ich glaube, das sind so Sachen, ein bisschen Deko kann man ruhig mitnehmen. Und die gehen eigentlich immer. Ich finde es total schön, wenn man irgendwie sich da auch nicht irgendwie gleich diesen erstbesten bei diesen großen Campinghändlern irgendeine Lampe kauft und macht man sie an und dann ist es so, was ist so ein Fotolicht, wo man so, weil ich will jetzt kein Essen fotografieren, sondern ich möchte einfach nett sitzen. Also auch da mal gucken, vielleicht so ein bisschen einstellen. Ich finde es immer praktisch, wenn man die Dinge aufladen kann. Schöner sind natürlich dann auch diese Echtfeuer. Also es gibt da ja auch einige schöne Lösungen, die man sogar teilweise auch drin nutzen kann. Aber gerade wenn man draußen sitzt, sind so diese alten Petroleumlampen toll. Wir haben da auch ein paar getestet. Guck doch mal bei uns auf die Seite. Da haben wir auch im Blog ein paar stehen. Wir haben auch ein paar im Podcast schon vorgestellt. Guckt mal. Könnt ihr auch googeln übrigens. Camperman.de, schmeißt ihr einfach rein. Camperman.de, danach Lampe oder LED-Lampe oder Beleuchtung. Und da findet ihr auch ein bisschen was. Also apropos, wir zeigen natürlich dann auch das, was wir immer testen, bei Instagram. Und da könnt ihr mal gucken, The Camperman. Und da könnt ihr uns abonnieren. Da könnt ihr auch mal einen Kommentar schicken oder eine Nachricht schicken und irgendwie einen Wunsch äußern. Stellt doch mal die Lampe vor, ist die wirklich so gut? Machen wir gern. Also von daher nutzt auch Instagram, den Kanal, auch um mit uns mal zu schnacken über das, was ihr braucht. Und ich glaube, du hast es gerade richtig gesagt. Lass uns das mal weitermachen. Ich finde es ganz geil. Das heißt also, wir haben jetzt über Küche und ein bisschen Beleuchtung gequatscht. Stühle ist super. Da können wir über Schlafen rein. Wir werden auch mal über Strom reden. Ich glaube, das finde ich auch noch ganz gut. Und dann machen wir die ersten Folgen so mal ein bisschen, was braucht man eigentlich? Finde ich ganz geil.
Ja, und auch Stecker und den ganzen Kram, den man da so braucht. Das glaube ich, macht Sinn, damit wir jetzt hier nicht zu episch werden.
Ja, genau.
Und genau, und du uns jetzt vielleicht mitnimmst an einen Ort,
Frankreich,
wo du in der letzten Folge gesagt hast, ist für dich besseren Wein gibt als in Italien.
Ey, das ist doch so. Mensch, du komm jetzt mal ehrlich, jetzt mal unter unsere Gesangsgeschwister. Du bist ja auch unten gerne da Richtung Bordeaux, Lacanau oder sowas. Und wenn du da in so einen Supermarkt oder ja in jedem billigen, blöden Supermarkt gehst, also wenn du da merkst, dass 3 Regale voller Wein ist, wenn die anderen Sachen eigentlich sehr reduziert nur ausgestellt sind, weißt du, dass du im richtigen Land bist. Also das ist schon fantastisch. Also ich bin in Frankreich ab vom Bier hin zum Wein gekommen, weil das einfach so viel schöne Weinsorten gibt, wo man einfach auch mal blind was ausprobieren kann. Preise sind gut. Das heißt, man muss da noch nicht mal arm werden, wenn man was einkauft. Und ich glaube, durch den Wein habe ich mein Herz in Frankreich verloren. Und darum dachte ich auch, ich bringe mal einen Platz mit aus Frankreich. Und jetzt muss ich gleich zu meiner Schande gestehen, ich war nicht auf dem Platz, aber ich bin an dem vorbeigefahren, weil ich bin diese Tour gefahren. Und zwar liegt der Platz nicht am Atlantik, sondern am Mittelmeer. Und zwar, wenn man so von Montpellier runter weiter in den Süden Richtung Pyrenäen fährt, ist dort fast an der Küste auf so einer Sandhalbinsel. Sieht aus, wie als ob er in einer Düne steht. Das ist Domaine la Francois. Entschuldigt bitte mein Französisch. Ich habe nur ein Schulfranzösisch, das ist schon lange her.
Wo ist Wuppi, wenn man ihn braucht?
Languedoc-Roussillon heißt dieser Bereich dort unten. Das heißt, das ist eine schöne Strecke, auch wenn man da runterfährt tatsächlich. Ich habe mal so einen Turn gemacht. Ich bin von Sardinien mit der Fähre nach Livorno gefahren. Dann bin ich um das Mittelmeer quasi mal rumgefahren, so auf der links rumgefahren. Das heißt also in Marseille vorbei, Montpellier, oben Nizza und solche Sachen. Das war total schön. Und dann weiter runter, Küste runter. weil ich dann auch durch Spanien durch wollte Richtung Barcelona und dann rüber nach Portugal. Das war eine fantastische Route. Und da bin ich dann auch gelandet und habe mich gleich so ein bisschen in die Gegend verliebt. Weil wenn man ein Stück weiter runterfährt, also auf der anderen Seite der Pyrenäen in Spanien an dieser Stelle vorbeifährt, findet man plötzlich das Mittelmeer nicht mehr so schön. Da sind ja die ganzen vielen furchtbaren Orte mit den Hochhäusern, also Benidorm sage ich nur, oder auch andere Orte, wo dann diese Touristenhochburgen hast, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Hochburgen. Und das ist da gar nicht. Da ist wirklich Natur in Frankreich, das ist wunderschön gelegen. Es ist, wie gesagt, direkt am Wasser. Mittelmeer ist da genauso warm wie in Italien. Das ist ein Hammer, man kann da relativ früh und sehr lange noch baden gehen. Der öffnet Anfang April, das heißt also letzte Woche hat der Platz eröffnet und hat bis zum 2. November geöffnet. Und man kann dort für ab 19 Euro stehen. Das ist auch nicht selbstverständlich am Mittelmeer. Man hat da viele Plätze, die dann irgendwie deutlich teurer sind. Und was mir gefällt, ist, dass die Plätze dann auch sehr in der Natur sind. Man hat irgendwie von keinem Platz weit zum Strand. Und selbst wenn man keinen Bock hat, mit einem eigenen Camper zu fahren, hast du so kleine Cottages da, also kleine Häuser, Tiny Homes oder was auch immer, die man auch mieten kann. Auch bezahlbar, total nett. Also auch wenn man mit einer Familie so eine Rundreise macht, ist es super. Was schön ist, die haben dort einen wunderschönen Pool, so eingefasst in Bäume, von denen man auch tatsächlich das Meer und Berge sehen kann. Alles ganz sympathisch, so ein bisschen Holzdeck und so. Alles sweet gemacht. Und wenn man sagt, so man möchte ein bisschen länger bleiben, gibt es in der Gegend halt auch sehr viel zu sehen. Also das heißt, man kann ein Stückchen weiter runter in die Pyrenäen fahren. Man kann dort in der Umgebung auch sehr viele leben. Also es gibt da Parks, gibt da irgendwie bestimmte Dinge. Am Platz selbst kann man auch, was weiß ich, von Reiten, Segelschule und all sowas machen. Das heißt, man kann dort auch wirklich eine längere Zeit verbringen. Und es ist eben halt nicht so dieser typische Familienplatz mit 100 Meter lang Wasserrutschen oder nur Lärm und was weiß ich, Party, sondern es ist schon ein ruhiger, natürlicher, naturbelassener Platz. Und man hat dort einfach einen tollen Familienausflug, wenn man möchte. So ähnlich wie auf dem Bauernhof, würde ich fast sagen. Nur eben halt schöner gelegen, weil der direkt am Meer ist. Sehr natürlich, sehr, sehr günstig, finde ich. Und ein großer Spaß für alle. Also ich glaube, das nächste Mal, wenn ich diese Tour mache, lande ich da auf jeden Fall. Und nee, mir hat er super gefallen.
Sag mir nochmal, wenn ich nicht, also was ja für mich nicht so häufig vorkommt, aus Italien dorthin anreise, wie fahre ich dahin? Also wo bin ich aus Deutschland?
Ja. Aus Deutschland. Ja. Also wenn du jetzt von Deutschland kommst, jetzt gucke ich mal, das ist von Toulouse, zwischen Toulouse, Montpellier, also Toulouse ist links, Montpellier ist an der Küste und genau dazwischen, unten an der Küste längs ist es dann auch. Das ist dann vielleicht, ich habe jetzt nicht die Kilometer gemessen, aber ich würde mal schätzen, so 150 von der Grenze nach Spanien oder nach so entfernt zu den Pyrenäen. Also das heißt, das ist alles auf dem Eck da. Ne? Das ist ja alles nicht so weit entfernt, so diese ganzen Haltestellen dort. Wenn du jetzt aus der Schweiz kommst, ist es vielleicht auch eine ganz schöne Idee. Das heißt, man fährt dann irgendwie von der Schweiz runter, Lausanne, Grenoble, Montpellier und dann den Platz, wenn du dann Richtung Spanien, Barcelona fährst. Barcelona ist auch nicht weit. Von dort sind es vielleicht 2,5, 3 Stunden nach Barcelona. Ist auch geil. Also wenn man einen Bock hat, so nach dieser Idylle noch ein bisschen weiter Attacke zu machen, Lloret de Mar ist ja nicht weit, dann kann man auch da in diese Richtung noch weiterfahren. Und was ich gemacht habe, ist dann von Barcelona eben halt, wenn man will, auch wieder zurück nach Sardinien mit der Fähre fahren oder von Barcelona auf die Balearen fahren, das kann man auch. Also das ist eigentlich ein schöner Ausgangspunkt für eine Reise durch mehrere südeuropäische Länder. Frankreich sowieso, wie gesagt, immer eine Reise wert. Und Mittelmeer, die meisten fahren an den Atlantik, habe ich das Gefühl, aber Mittelmeer ist auch richtig toll.
Absolut, absolut. Aber ja genau, Atlantik ist halt noch so ein bisschen wilder und auch die Strände sind noch ein bisschen krasser.
Das stimmt.
Auch der, ich würde sagen, der Wassersport ist dort auch noch präsenter als jetzt vielleicht am Mittelmeer.
Na, die sagen, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass auf dem Mittelmeer ja auch viel gekitet wird, aber die sagen, dass es einer der besten Spots ist zum Kiten in Frankreich. Also das sagt ja jeder immer irgendwie. Ne? Also das heißt, kann ich nicht belegen, haben die selber gesagt. Also man kann da schon Wassersport machen. Aber du hast schon recht, die große Welle oder den großen Wind gibt es eher auf der anderen Seite. Wer es ein bisschen netter mag, der findet es dann wahrscheinlich an der Mittelmeerküste besser. Zumindest wird das Wasser ein bisschen wärmer sein.
Ja, Ja, herrlich. Ja, da kriegt man auch gleich wieder Lust, loszufahren. Habe ich jetzt so nicht auf dem Radar, aber ich glaube Mittelmeer und generell unten auch Italien, wo du ja eine Zeit lang gewohnt hast, sollte man sich mal angucken. Ich habe jetzt vor kurzem wieder so Sardinienbilder gesehen. Ich dachte, das kann nicht angehen, wie schön das da ist. Aber es ist natürlich auch eine Reise, ne?
Es ist eine Reise, aber es ist auch geil. Also ich glaube, so Ostern würde ich da nicht hinfahren. Aber wenn man sagt, so man hat ab 2 Wochen, ich glaube, dann ist es super. Also das heißt, mit dem Camper so ab 2 Wochen kann man gut machen. Du fährst ja, das haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, werde ich demnächst nochmal machen. Man fährt ja dann von Süddeutschland, fährst du ja nur kurz über die Alpen rüber, husch husch, dann bist du in Livorno, was weiß ich, in 6 Stunden oder so. Und dann fährst du mal eine Fähre rüber von uns im Norden, ist ein bisschen weiter. 1400, 1500 Kilometer bis Livorno plus Fähre. Aber es ist machbar, so gerade zu zweit, wenn man sich austauschen kann, tauschen kann. Und dann lohnt sich das, auf der Insel zu sein, weil du dann in relativ kurzer Zeit so unglaublich verschiedene Pflanzen und Tiere und Beschaffenheiten des Landes sehen kannst, bis hin zu Bergen. Die haben ja sogar ein Skigebiet, das weiß ja auch kaum jemand. Die haben ja einen Berg, der fast 2000 Meter hoch ist, und die haben einen Skilift. Der ist, glaube ich, gerade nicht in Betrieb, aber auch das gibt's da. Also man hat da wirklich auch Höhenunterschiede, und das ist schon toll. Das ist schon toll.
Okay, cool. Cool, cool, cool. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, es gibt Reiseinspiration, Ziele und ganz viele neue Welten und auch Orte zu entdecken. Wenn ihr Ideen habt, vielleicht auch einen Vorschlag, schickt uns den. Erzählt uns was von eurer Reise. Wir hatten ja schon viele Gäste und jetzt im Herbst ja auch damit angefangen, dass wir, sagen wir mal, Stargäste eingeladen haben, die uns dann vielleicht von exotischen Trips wie der Flo, der ja oben Richtung Estland und Lettland gefahren ist, berichtet hat, oder der Christian mit seiner Freundin nach Island, also Christian und Maren. Da gibt's einiges zu entdecken. Also wenn ihr irgendwas erzählen möchtet, wir hören gerne zu, und ich glaube, jeder freut sich über eine Reiseinspiration und vor allen Dingen auch die Erfahrungen, die man dann teilen kann, und vielleicht auch Fehler, die man selber dann nicht mehr macht auf so einer Reise. Das ist ja dann meist auch kostspielig, gell?
Ja, das ist kostspielig. Aber apropos, du hast ja gerade was gesagt, Stargäste. Also wir haben ja das große Glück, dass Nadine bei uns irgendwie inzwischen zu der Hauptcamperin geworden ist. Die ist ja schon längst los gewesen, wenn wir noch über das Campen gesprochen haben. Aber sie hat eben halt immer noch irgendwie wirklich viel Kontakte in der Musikwelt und hat gleich mal irgendwie in Belgien angekloppt, beziehungsweise, was hat sie gesagt? Milo lebt gar nicht mehr in Belgien, sondern
Kalifornien.
In den USA. In den USA hat sich das schönere Wetter ausgesucht. Milo, Sänger, irgendwie ein junger Bengel, na jung, der ist jetzt auch schon 40, aber der irgendwie ganz viele schöne Musik gemacht hat, Singer-Songwriter, der irgendwie wirklich auch mit Größen wie, was weiß ich, Brian Ferry und den Pointer Sisters auch unterwegs schon war. Also wirklich ein guter Typ. War auch mal bei Sing Meinen Song, bei Vox, also vielleicht kennt man den, der eine oder die andere ihn auch daher. Der ist also nicht nur ein guter Sänger, sondern auch so sau sympathisch. Das hat uns jedenfalls Nadine erzählt, nachdem sie mit ihm gesprochen hat. Sie hat das Interview auf Englisch geführt, weil da fühlt er sich irgendwie sicherer. Aber trotzdem ist es, glaube ich, leicht zu verstehen. Besonders von seiner Freude kriegt man viel mit, wenn er übers Campen redet. Er redet nicht nur über sein neues Album, was gerade rausgekommen ist, sondern auch über seine Ausflüge, die er gemacht hat und noch vorhat. Und über die Tour, die dann bald kommt. Also, aber hört doch mal selbst.
Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
Hey, this is Milo and you're listening to Camperman.
I guess it's Tommy's turn to drive. I hope he'll get us there alive. We're running on empty. It's been a long run. It's always a long run. Burning bright, burning bright.
We have a musical guest again today, and I met him a few weeks ago when he told me that he's actually a passionate camper, so we had to meet again and talk about it. Hello, Milo. How
hey,
are you?
Hey, thank you for inviting me.
How are you?
I'm good. I'm good. A month ago when I was here in Hamburg talking to you, it was snowing. I remember that I went for a run that day and I had to dodge the ice and the snow, but I still really loved it. But now it's like a completely different climate. Today it's 17 degrees, so I just went for a long walk along the Reeperbahn. Nice to be outside. I just played 5 concerts in 6 days. As you can hear, my voice is a little bit under the weather, but that's part of it. And I'm really looking forward to performing tonight here.
Yeah, I mentioned that you're a passionate camper.
Yes.
You have a new album out, which is called Boy Made Out of Stars, and you made a video for every song. Yeah. And the last song, Mama Aya, was filmed in a campground in Malibu, which you described as one of your happiest or happy one of your happy,
happy
places.
Places. Yes.
Oh, Mama Aya, where would I be without you?
Tell me about that campground, please. Why is it your happy place?
So this is, Malibu is a very vast kind of area. It's much bigger than you would think. There's not a lot of people that live in Malibu, but there's canyons and hills and a lot of forests. And it just has a few beautiful campgrounds. And when you say campground, it's very important to emphasize how different a California campground is compared to European campgrounds.
Because,
it's just what I love about California campgrounds, or in general in the US, it's just a wide open space, very generous sized lots, so people can decide how many tents they put on there, or some people just sleep in their car, and it just feels very pure still. So it's not like there's not much else there, so you can really enjoy being there, and there's a lot of space. I mean, this is of course. There's so much space in California, so you won't even be super close to other campers. And I grew up being the second of four kids, and because money was often a little tight, we never really could go very far for vacation. So most of my childhood, we always got in the car and then went camping. So I spent most of my birthdays, because my birthday is in July, most of my birthdays on campgrounds.
Awesome.
In Spain, in France. Once in a while we got crazy and went to Italy, something like this, you know, but, and then it kind of stopped. So I remember like still doing backpacking and camping, you know, early 20s, when I was a student. Also, it's a budget thing too, but sometimes that's a good thing. If you have a budget, then you get more creative. And then I think between, let's say, 25 and, let's say, 5 years ago, I didn't do so much camping. I mean, in a way, on tour is like camping. I don't know if you've seen a tour bus from the inside. It's like tiny bunk beds. There's definitely a camp
like
feeling because we're basically brushing our teeth sometimes by the side of the road, you know, or, you know, we take a shower in the venue. It's very similar to like standing in line for a shower in a campground.
True.
But last couple of years, and I have to say, actually, right before COVID, I completely fell in love with camping again in California. And it had to do because my kids were young and we already travel in the summer between Belgium and LA. And I was like, let's keep it simple for, you know, middle of the year kind of trips. And so kind of, you know, got back into camping and I just realized, and my girlfriend, actually, she didn't grow up camping like me because she was an only child. So it was kind of different for her. But seeing it through her eyes, kind of, she completely kind of fell in love with the idea and the simplicity, you know, waking up after like not so great night, but just taking your time in the morning, being outside, making some coffee, like simple meals, all that. It's so nice. And it, you know, and then I was like, before a couple of months before COVID, I was like, okay, let's do a lot of campgrounds. It's a great way to explore the US and national parks just by camping. And then, COVID happens. But still, actually, camping got a big boost during COVID.
It did.
A lot of people bought camper vans and stuff. I never went as far as, I had some friends who got, you know, impulse decision, let's get a van. I still kind of liked just tent camping.
You're tenting, yeah. You didn't buy.
Yeah, I still, and it does mean in California, like you have to be careful. Let's say between December and April, to not get, you know, surprised by the weather, because it can still be very cold.
And the rest of the time, you have to be careful about your food because of bears.
Yeah, the bear thing is that's kind of a natural thing there. Like you always will, you know, put your trash in the car like at night. I know. I mean, yeah, this is it's definitely when the last time I went camping a couple of months ago, I was actually by myself in my tent, and it was incredible hearing the coyotes all night. You're much more in the wild. And so this campground of the video of Mama Aya, that's Malibu Creek campgrounds. It's not by the water. A lot of Malibu campgrounds are by the water. This isn't, but it's amazing. And at night, you're in the middle. You see the coyotes during the day too, but you definitely hear it all around you. And it's just an amazing feeling, you know? And another time a couple of months ago, I often, when I get back from touring, I'm exhausted, you know, and I often don't even sleep the night before I need to go to the airport because, yeah, I'm worried that I'm going to miss my flight. I have stuff to do. And so I usually crash like on the plane. So I sleep most of it. But then once I actually went straight to a camp ground with a bunch of friends, and I discovered, you know, that's actually a great way to fight your jet lag the first couple of days.
Is it?
Just because you need to see daylight. Your body needs to get used that you're in a different time zone. And with camping, you're outside every day. That's why you're tired at the end of the day just from being, you know, the fresh air. But for me, it's a really nice way to clear my head, because that's, I always need like a reset. And sometimes it's hard if you're just falling into the normal life again. But after a really busy time, it gives me kind of like some space.
I was going to say, like, why did you sort of rediscover camping? I mean, I'm sure there's several reasons, you know, having kids and what you said, not wanting to travel far. But I guess also because what you just said, it makes you reconnect to yourself.
Yeah. And the thing with the kids was important because I just remembered, like, there's a very small moment in our lives where, you know, you share a tent, like with your kids sleeping together in a tent. And I just like, isn't that incredible? Kind of this brief moment, you know, that we're all together. And you have to train your kids a little bit with the camping, but that went so well. Obviously the first time with a young kid might be a rough night, but once they kind of know it, and it's also, as with everything, also with everything outdoors, if you have the right equipment and the right clothing, you know, because you have to make sure that you're prepared for how cold it gets at night. But if you have this, then it's, you know, it's so great. And yeah, I've done Idlewild. I don't know if you're familiar. Idlewild is an amazing place to camp. Malibu, I've done several. Mm-hmm. I actually did a road trip last year, driving all the way to Colorado from California, passing some national parks, and definitely had some time to camp as well. But like I said, that was April, so you can still be in the snow, and then I wouldn't recommend necessarily do it sleeping in a tent.
But that's the amazing thing. I mean, I've only done road trips in America in a car with hotels and stuff, but still we managed to get accommodation in the national parks often. And if you're, you know, either in a van or in a tent, doesn't matter, but you're right in the park. Like much more in nature than...
Yeah, and I forget, one of my favorite campgrounds is in Joshua Tree. Mm-hmm. And this is actually... there's not even cell phone reception there. Yeah, and it's great. So amazing. But the one thing when I was saying about the weather, so the camping, it's too cold in some of the months in the winter. And then you actually, spring is the perfect time, because actually the summer gets too hot then. Because then it's very tough to hide from the sunshine. If you're Joshua Tree, it gets, you know, 45 degrees. But once you know, then you just have to kind of aim for, you know, May, June, and then September, October. And those are really... the perfect timings to go. And it's just very rare. I've never seen the equivalent in Europe of the wide open space, really being out in nature, really, even if it's busy, even if a campground is full, it's not remotely close to what I remember from my youth, like
numbered patches,
a packed kind of like a campground where it's almost like every tent is next to each other. It's so crazy, it's so noisy. This is really about connecting. And I'm thinking like I might even try more like kind of solo camp trips if I just need like a little reset, because you asked why. Mm-hmm. I just become more conscious maybe the last 5 years to, you know, that there's moments in my schedule with high stress and just the need, the importance of trying to find a way to, you know, fight that stress a little bit, just have a reset. And it's like I said, it's also sometimes better for my family if I'm gone for a while and then I come back, that I'm not too hyped on like what I've been doing in work mode, you know? And then there's just not as many things that give me such a clear, that kind of like peace. Okay. The, you know, being outside, and yeah, I can't wait to keep exploring. It really feels like a fresh start. And it's interesting how I took a long break, almost like, almost 15 years where I didn't really go. But like I said, some part of what I like about being on tour is the complete lack of glamour and luxury that people would associate when they see you on stage. But it's actually, it's also, it's really fun. Like the feeling of being in the bus together, you know, like, and waking up in a bus and everybody's kind of like had a bad night, and but then kind of meeting each other by the coffee machine and slowly waking up. That reminds me of camping too. Like on camping, you know, in the morning, just take a long time before, okay, let me first focus on coffee and then, so.
Can you imagine doing camping in Europe again? Or do you think it's just too different?
No, I think I can. Now it's a practical thing because my camp gear is in LA. I think I can. I am now actually intrigued and fascinated by maybe exploring more of Scandinavia.
Mm-hmm.
And maybe that is a good way to try to do it. It's just, you know, Belgium is like Germany. We always, growing up, go south, you know, looking for, after, you know, escaping the rain.
Yeah.
So we never really, you know, went north. And now, yeah, I wouldn't mind like trying to put together like a road trip, and it's much more open space in Norway and in Sweden.
There's more space
and
less people.
Yeah. And so that's, I think that might be the equivalent of, for example, California and Utah.
Just cool.
It is cooler. I know. And the mosquitoes and like, there's different elements, but
yeah.
And maybe, I don't know, it could also kind of be an in-between thing first, like renting a camper or something. That's also a fun way maybe to go to New Zealand. So much to explore.
I mentioned the track Mama Aya at the start, which is kind of also about reconnecting with yourself lyrically, because you went to a meditation retreat early last year. Why did you have to go there and what did you rediscover?
I was in the middle of kind of this process of digging deeper. When I'm writing an album, I try to open some doors and some floodgates like inside me. It sounds a little funny, but I just try to really, you know, take my responsibility and not make it too pleasant or easy for myself. I really try to dig deeper. And then in a time where I'm kind of trying to create and kind of seeing what things rise to the surface, this opportunity came up, this invitation, some friends of mine of, you know, joining a meditation weekend. They had invited me many times, but I was always, never worked with my schedule. This time I was like, you know what? Yes, let me just do it. I have no idea what it's going to be like. I have no expectations, but I also knew I'm working on new music and who knows, maybe it gives me some insights. And it was interesting because it made me, I'm a pretty high energy person. And this was kind of really like 3 days, like come to a standstill, be alone with your thoughts, journaling and reflecting on, you know, what, I don't know, spirituality, what that means. And kind of, and it was interesting for me just to be alone with my thoughts and kind of, not just briefly, but actually kind of sit with it for a longer time. And so it was a very profound experience. It's funny, I remember going into that weekend feeling not so great about my voice, just my singing voice. I don't know, it's like, it goes back and forth. Like sometimes, you know, like everyone, like, you know, you're feeling good in your body or not. And I remember that I was a little bit like, see, do I like my voice? Like something like this, both like literally and like on a metaphorical way. And this was like a singing meditation. And the first night I was like, I don't know, like, I'm not gonna sing. Like singing is what I do. But then I actually kind of like, in that weekend, I kind of discovered like, no, I mean, my voice, it's a gift that I have and it's a superpower. And so I walked away feeling much better again about singing, about my music, about why it is what I do. It's a way that I can bring or try to bring comfort, how I can communicate emotions with my voice. And it's funny because someone can hear this and say like, of course, didn't you know this? But you forget, like it goes back and forth. And I was working on my album number 8, you know, and you would think some things get easier, and it's true. Some parts of this get easier, But some of the insecurity that always comes to the surface when you're making something new and when you're wondering, can I ever write a great song again or something like this? That doesn't get easier. That stays as difficult as in the beginning. And so, yeah, this meditation weekend kind of helped to put me back on the track. I wasn't lost on the track, but I definitely, my mojo was at a very low level, a little bit my confidence. And for me, that's what Mama Aya's song is about for me, just knowing that there's things like this for moments where you need some guidance, some confidence, some reflection. It's nice for me to know and realize this, because I have trouble sometimes allowing myself to take breaks. Mm-hmm. It's fun. It's because I love what I do. I'm passionate. I really think I'm so lucky that I can do this. But sometimes I don't know how to stop. Like it becomes like a natural instinct to keep going and going, and to make the connection to the camper topic. When I discover things that I both really love, where I can actually get some of my energy in, but at the same time also get a breather, I'm trying to embrace these things more and more.
Mm-hmm. Yeah, the album is proof that you can't stop, because you didn't just make a music video for every song. You also made a fanzine or a zine that's mm-hmm. 120-160 pages.
Yes, 160.
You're now on tour with the record in Germany at the moment, doing a club tour, but I think there's more to come, right? Can you really tell us something?
Yes, I because I think by the time this gets published, so on Monday, the 31st, so we're announcing a new tour, a second club run. This was the first, another 3.5 weeks in November, where we do Switzerland, Austria, and a lot more in Germany than this time. Also coming back to Hamburg, to the docks. I just walked by it, took a photo. The summer we're also going to play. There's already, I think, around 10 open-air dates as well, which I'm looking forward to. I think there's probably going to be a little bit more. And then next year, I'm going to do a very long acoustic tour as well. So it's really nice for me to have these markers and things to look forward to. And when I said I have trouble sometimes allowing myself time off, it's much easier if I know in a couple of weeks I have a tour again. Then I can allow myself to take a little bit easier, because I know this will help me, you know, perform better if I'm well rested and stuff. So.
So having so much ahead in your schedule, yes, will allow you to do a lot of camping breaks.
Exactly. And so, yeah, and I'm glad it's, you know, just like I said in the beginning, it was snowing, it was very wintry 4 weeks ago. And now you feel spring is everywhere. And that also means to me, ooh, that, you know, we can go more outside. And it's people are often surprised that this, when you think of LA, it's the second biggest city in the US. But most people that live in LA, they love it because of the open space and of being outdoors. So much is outdoor. You can do so much in nature. So everywhere where people live, you may 20 minutes away from a hike in nature. And this is sometimes, you know, in Belgium or here, everything is so full. Eh? Like so many people, so much traffic. There's almost no open space. In Germany, you guys are much luckier. You have some beautiful open spaces. But yeah, that's always something kind of like, wide open space.
Yeah. I will definitely put your campgrounds on my list, on my travel list. Thank you so much for taking the time.
Thank you. I love
seeing you again in autumn.
Yes.
Thank you. Bye. Singing her song, let it in, let it out, and let it go. Oh, mama, where would I be without you? Die Jungs wollen doch nur campen.
Guter Typ. Wenn der denn irgendwie mit mir nach Frankreich kommt, so, er spricht, glaube ich, auch Französisch als Belgier, und dann könnte man vielleicht auch den Wein vernünftig bestellen. Das finde ich ganz gut.
Ich warte, also immer wenn ich sowas höre, ja, ich meine, keine Ahnung, mit Großfamilie, wir gehen zelten und sind musikalisch und so. Ich warte ja noch auf den Tag. Ich erinnere mich noch an so Events, die wir auch zusammen gemacht haben. Das war das Walden Camp damals. Da gab es dann auch so ein Lagerfeuer und die Gitarre wurde rausgeholt. Und es gibt ja nun begnadete Künstler und es gibt weniger begnadete. Mhm. Zu denen zähle ich mich, was das Letztere angeht. Aber dafür laut und schamlos. Stell dir vor, du bist irgendwo und ich meine, meine, der ist ja nun sehr sympathisch, der Milo. Und stell dir vor, der ist immer auf dem Campingplatz mit seiner Family und holt die Gitarre raus. Ich meine, das wäre doch ein Traum, oder? Ich meine, Feuer, Sternenhimmel und er gibt einen zum Besten. Wobei,
ja, ich frage mich, ob er es macht. Ja, genau. Ich weiß, also campen glaube ich schon. Ich frage mich, ob du dann froh bist, mal nicht angeschnackt zu werden oder ob du dir sagst so, nee, ist schon ganz geil. Ja. Also ich bin ja schließlich auch Künstler geworden, weil ich gerne dann, also ob er die Gitarre rausholt oder ob er dann lieber sagt so, nee, komm, du kannst deine Blockflöte holen, aber ich bin hier still. Also das ist schon spannend. Also irgendwie, wir hatten ja Thomas D. mal auch so drin, der fand es auch ganz geil, erkannt zu werden. Und dann hat er da mit irgendwelchen anderen Leuten auch über Musik gequatscht und so. Ich glaube, das ist jeder anders
so ein Stück weit. Fällt ja auch sehr auf, ne? Also der Thomas D. Aber den will ich auch gerne mal auf dem Campingplatz treffen. Oder auf seinem Bauernhof.
Ja, ja, genau. Oh, fahr doch mal rüber. Hallo.
Ja. Ja, hallo Thomas. Nee, stark. Also ja, und wie ihr merkt, gibt es sehr viele Künstler da draußen. Das heißt, die Gäste, die wir hier im Podcast haben, haben auch immer irgendwie einen Bezug zum Campen. Und der ist manchmal sehr subtil, wirkt fast konstruiert, sprich irgendwelche gruseligen Erfahrungen, die man beim Campen ja auch macht. Das wäre eigentlich auch nochmal eine Extra-Ausgabe. Erzählt uns von euren Camping-Fails und wir lachen uns alle kaputt gemeinsam.
Gute Idee.
Wir freuen uns natürlich immer, wenn Nadine jemanden mitbringt, der uns die große, weite Popwelt erzählt.
Ja. Aber manchmal ist es aber auch gar nicht das Campen alleine, sondern irgendwie diese Konstruktion, von der du sprichst. Manchmal ist es aber auch so das Lebensgefühl, ne? Rauszugehen, so einen Ort zu haben, wo man vielleicht auch seine Kreativität wiederfindet, sie ein bisschen stimuliert. Und das ist oft die Natur bei vielen. So, das heißt, also einige gehen dann mit dem Hund Gassi oder andere bleiben, dann hängen in der Hängematte irgendwo. Oder sind im Boot draußen, hatten wir auch schon. Ich erinnere mich noch an, wie hießen die noch? Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die beiden Australier, das Geschwisterpaar, die wir hatten.
Angus und Julia Stone.
Genau, und die haben ja auch erzählt, dass sie dann irgendwie auch so viel mit dem Boot eher unterwegs sind. Und also solche Sachen, das ist das Draußensein ist es, glaube ich. Irgendwie die Natur für das auch immer zu nutzen, was man so braucht. Und das ist das, glaube ich, was uns alle verbindet. Egal, ob wir mit dem Auto, Boot oder zu Fuß unterwegs sind.
Ja, Outdoor. Also ich würde auch sagen, Camping hat ja jeder so ein Bild vor Augen. Wenn hier irgendwas tut, dann ist das mein Hund, der gerade durchdreht mit seinem Quietschespielzeug, als würde er mir eine Nase drehen und sagen, was nimmst du da die ganze Zeit auf? Ich bin gelangweilt. Ist ein halbes Jahr alt, das werden wir noch probieren, ihr beizubringen. Nein, aber dieses Camping an sich, jeder hat ja so ein Bild vor Augen. Milo mit seiner Family irgendwie in Zelten unterwegs gewesen. Ich erinnere mich, wie ich mit meinem Bruder früher auch es gar nicht erwarten konnte und dann irgendwie im Innenhof gezeltet habe und den, oh Rosi, bitte.
Komm mal her. Das ist ja wie ein Kind sonst Schlagzeug schenken.
Ding nie und jetzt macht sie tut, tut, tut.
Hallo, ich bin auch noch da.
Nimm noch die anderen 80 Spielzeuge, Schatz. Hey, Rosel, gut, komm mal her.
So, das ist der Soundtrack. Also statt Milo hören wir jetzt Rosi, ist auch nicht schlecht.
Ja, Rosi spielt die Mundquietsche.
Rosi macht keinen Quatsch. Rosi sei
Uschi
doch
war das, oder?
Ja, ich weiß.
Genau, campen. Und was ist Camping? Also ich würde eher sagen, das, was wir hier eigentlich machen, ist Outdoor. Oh, Rosi, jetzt bitte. Jetzt habe ich ihn. So, der Hund gehört mir. Nicht Mel. Such dir was anderes. So, entschuldigt. Hier. So, ja, vorbei.
So, ausgequietscht.
So, ab ins Kinderzimmer mit dir. So, geh rein da. Jetzt kommt sie sowieso gleich wieder an, egal.
Ja.
Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass wir das Ding jetzt hier beenden sollten.
Das machen wir.
Weil das Gequietsche wird ja nicht mehr aufhören.
Wir quietschen auch. Und zwar wünschen wir euch irgendwie, dass irgendwie ihr geile Ostern haben werdet oder so. Dass ihr irgendwie bald rauskommt oder jetzt schon draußen seid. Dass ihr auf jeden Fall im Autoradio oder wo auch immer wie ihr uns hört, Spotify, iTunes oder so, uns nicht nur hört, sondern uns auch abonniert. Dann verpasst ihr nämlich auch nicht die nächste Folge, die auch nächsten Donnerstag schon wieder rauskommt.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr uns ein Ohr geschenkt habt. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.